Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Borgard spricht. Heute mit Boris Jacobi. Der Boris hat eine spannende Vergangenheit als Theaterschauspieler und arbeitet seit einigen Jahren auch erfolgreich als Sprecher und Synchronschauspieler. Hören könnt ihr ihn beispielsweise in den Serien Wedding Season oder Irvin Welsh Crime und jetzt natürlich hier im Podcast bei Borgard spricht mit Boris Jacobi.
Erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht, oh, red mit mir. Ich bin für dich da, lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Komm und red mit mir, red mit mir.
Ich hätte gerne den O-Ton etwas leiser.
Hörst du gerne mit O-Ton laut? Du bist nicht vier. Nee, das ist meiner. Nicht lauter drin. Du bist ganz rechts sehr, ja. Sonst ballern mir die Ohren weg.
Ja, genau. Okay, ich finde, ich habe echt empfindliche Ohren. Das ist
ja?
Manchmal, ja.
Ich bin auch jemand, der, wenn ich höre auch eher leiser im Kopfhörer und wenn ich ins Studio komme und jemand hat vor mir gesprochen und dann ballert es mir die Ohren weg. Wer war denn hier drin?
Ja. Nee, also auch das gerade, es ist ja wirklich von Job zu Job so unterschiedlich, ob man sich da hört oder nicht. Manchmal mag ich es sehr. Also Werbung zum Beispiel.
Dich selber hören
auch jemand sehr. Also für Werbung finde ich es extrem wichtig, weil ich habe das Gefühl, da sind die Nuancen, also da kannst du wirklich mit einem Ton alles ändern. Also das sind so manchmal so Schleifereien. Ich weiß immer nicht, ob der Kunde sich dann manchmal schon windet, weil jetzt kommt noch eine Variante. Aber ich kann da so dran fummeln. Ich mag das so.
Echt? Das ist ja sonst eigentlich immer umgekehrt, dass man sagt, die Sprecher sagen, oh, noch eine Variante. Wir haben doch schon Varianten.
Gut, ich bin aber auch nicht so im vollwerblichen Werbesegment tätig. Also ich hau nicht so die Sonderangebote raus. Also wenn da mal was kommt, dann sind das oft so komplexere Sachen. Also ich weiß nicht, für einen Autowerbespot, da ging es dann darum, einen Therapeuten zu spielen, der die Leute so entspannt und dann sollen sie sich irgendwie an einen Ort begeben, an dem sie sich besonders wohlfühlen und dann fangen die alle an zu summen wie so ein Elektroauto. Und ich sag dann so, nein, nicht das Auto. Weiß nicht.
Heißt das, das war eher so eine spielerische Werbung dann?
Spielt das noch? Das war für einen TV-Spot, aber eben nicht die Markenstimme, sondern die Rolle.
Wird ja eigentlich, das finde ich immer interessant, wird ja eigentlich fast immer, bediene ich gerne an der Bar, wird ja irgendwie immer gleich bezahlt, ne? Ob du jetzt den Claim machst und sagst einfach nur wirklich am Ende, ja, machen wir mal hier, weil wir gerade beim Auto sind, Volkswagen, das Auto, wird gleich für den einen Spot gleich bezahlt, wie als spielst du dir da einen Wolf ab im Synchron. Natürlich hat der Volkswagen das Auto viel mehr
der Umsatz Verwertung. Also wo viel Geld im Spiel ist, ist halt auch viel Geld zu verdienen. Ich finde es auch pervers manchmal. Mhm. Auf eine schöne Art. Manchmal auch nicht, aber das Perverseste war, glaube ich, echt mal, also es ist ja auch so, du kommst ja an so einen Job auch über dieses Optionen machen. Das war ja für mich überhaupt der seltsamste Schritt vom angestellten Schauspieler, der ich ja nun doch die längste Zeit meines Lebens gewesen bin, in dieses erstmal sowieso freiberuflich und dann auch noch diese Sprecherbranche. Weil es sind ja nicht mal Castings, die einen da unbedingt weiterbringen, sondern wirklich irgendwer hört deine Stimme auf so einer Probe und sicher nicht nur deine, sondern ganz viele und dann kommt ja schon die Anfrage.
Und in der Hättest du Zeit, wird gefragt.
Genau. Die Zeitanfrage, aber auch schon die Kohle, worum es geht. Und wenn das dann natürlich eine Kampagne ist und du bist da als Markenstimme im Gespräch und das geht dann auch noch über drei Länder, also dieses DACH, ich dachte am Anfang immer, was heißt Dach? Wieso jetzt Dach? Aber es ist eben Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ein Glück, dass wir hier mit drei Ländern hantieren können im deutschsprachigen Raum. Und dann geht's ja wirklich um Potenzierung.
Ja, also du hast es dann schon so vor Augen,
Summe steht ja da.
Genau, und es ist noch überhaupt nicht, irgendwie spruchreif. Und es ist auch, der Termin ist auch noch ein Bleistifttermin und mit einer Option.
Ist ja nur so,
weil wir stellen auch noch fünf andere Leute vor und das ist manchmal ein bisschen, es ist schwierig damit umzugehen, oder?
Also am Anfang total. Also ich glaube, weil gleich auch eine der ersten Anfragen war gleich sowas Fettes. Und dann steht da plötzlich so eine fünfstellige Summe im Raum und Rumme im Saum. Ja, machst du das manchmal so, dass du...
Versehentlich, ja. Das Nied nervt, mach's mal leiser.
Stuchbamm. Fell wechselt. Ja, nee, das passiert mir auch. Besonders, wenn ich konzentriert bin. Dann
Ah, okay, dann weiß ich, dass du hier gerade voll
und... Ah, ich bin sowas von fokussiert. Okay, seit Tagen. Nee, eigentlich bin ich zur Erholung hier, dachte ich.
Ich kann dir gern Fußbad machen, wenn du möchtest.
Oh ja, heute ist, glaube ich, ein guter Tag für...
Ja,
für sowas.
Ja. Bei dem Wetter draußen. Mhm. Ja, wenn man so, meine Mutter ist Fußpflegerin und da genieße ich dann manchmal die Fußpflege bei meiner Mutter und danach geht man wirklich wie auf Wolken.
Siehst du? Und ich traue mich. Siehst du, das ist eine Sache, die ich, also ich bin jetzt schon in einigen Punkten relativ weit gekommen, aber ich war noch nie. Und ich gehe echt immer so, ja, Mensch, Fußpflege, oh, klingt irgendwie toll.
Meine Mutter kommt auch vorbei. Gut, bis nach oben zu dir, ein bisschen weiter.
Camping nicht.
Da mit ihrem Trolley hinmarschiert ist. Da musst du zwischendurch zelten, glaube ich.
Nee, aber das ist tatsächlich immer noch was, wo ich dann so dann doch manchmal so langsamer werde, wenn ich an sowas vorbeikomme. Oder dann gehe ich doch weiter. Irgendwann mal. Also. Ja, Fußpflege.
Fußpflege. Du hast einen Fußpflegespot gesprochen für 5.000
Euro. Aber im Gesundheitsbereich ist es auch sehr, sehr spaßig, für was man sich dann da so erwärmen muss. Also ich zumindest habe schon immer den Anspruch, ehrlich zu sein. Also irgendwie, irgendwas in mir muss das auch meinen.
Vor dem Mikrofon.
Und überhaupt, ja. Also gerade bei Werbung, dass ich mich schon, also nicht einfach nur verkaufe.
Was ja, natürlich aber es ist das schwierig, ne? Weil je nachdem, was das Skript vorgibt.
Klar.
Ich war lange Zeit die Stimme von Matratzen Concord und musste immer auf die Kacke hauen. 50%! Ja. Dieses typische Doppelte. 50%! 50%! Ne? Mhm. Da ist ja, kannst du da ehrlich sein, ne?
Das ist schwer. Ich habe deswegen vielleicht auch echt das Glück oder das Pech, weil es sind natürlich nicht so... Also es kommt jetzt gar nicht so häufig vor, dass ich Werbung mache, aber bis jetzt waren es dann immer eben eher, wie du schon sagst, mehr so fast gespielte Sachen oder wirklich Stories erzählen oder sich wirklich für, also auch mit guten Ratschlägen.
Arthouse-Werbung.
Könnte man so sagen, ja.
Die Preise gewinnt.
Ja. Stimmt, hast du mal, das war glaube ich ein, der wurde sogar nur für Cannes, also es war so ein Werbespot, in Cannes gibt es ja immer noch, als ich jünger war als jetzt, gab es tatsächlich die Cannes-Rolle noch wirklich im Kino zu gucken. Also die besten Werbespots.
Aha. Ja,
Filmfestival von Cannes, gab es eine eigene Abteilung für Werbung.
Aha.
Und da liefen halt so die besonders wertvollen, preisverdächtigen
Werbespots.
International von überall. Ich meine, es gibt ja heute noch so, für Deutschland ist es glaube ich nicht so, aber zum Beispiel die Werbespots, die für den Super Bowl.
Ja klar, das ist immer ein großes Event, ne? Dann
das
die großen Celebrities.
Ja, das sind Premieren.
Ja, ja.
Richtig.
Weswegen die Spots ja auch, glaube ich, Millionen Euro wert sind, ne? Diese Sendezeit da. Ne?
Und ich weiß, einmal gab es irgendwas, frag mich nicht was, das war tatsächlich ein Spot oder nur ein Entwurf, wie nennt man das dann?
Layout. Oder ein Animatics, ne? Nennt man das. Das sind so Begriffe, da haben wir schon öfter drüber gesprochen.
Genau.
Wenn man die plötzlich das erste Mal am Telefon bekommt, ist nur für ein Animatics, da denkst du, okay, und dann erstmal danach googeln, was ist überhaupt ein Animatics oder Animatics?
Oder nein, es war ein Pitch.
So was sogar noch. Ja. Guck mal, noch einen Schritt zurück. Habe ich letztens auch gemacht.
Verbraucher, hier diese andere, wenn sowas erstmal nur in die
Focus Group, in diese.
Ja, genau.
Ja, ja.
Wie nennt sich das denn noch?
Verbraucher?
Nein.
Zielgruppentest-Dingens da.
Genau. Müsste jetzt meinen Agenten anrufen. Der kennt sich damit aus.
Ich habe letztens noch was sehr Interessantes gemacht für einen Werbespot. Es hatte nämlich so ein bisschen was von KI. Wo ich eigentlich gesagt habe, nee, KI erstmal direkt gar nicht, aber es ging darum, dass, ein Gespenst geht rum, es handelte davon, dass es ein Spot sein sollte, den dann später Jürgen Klopp sprechen sollte, eigentlich. So, und für den Pitch,
ich meine, vielleicht der gleiche, nein, keine Ahnung.
Ich meine, wir haben wahrscheinlich nicht denselben gleichen Spot gesprochen, aber
das weiß man ja nicht mehr, glaube ich.
Es war ein Pitch für eine Werbekampagne, die später Jürgen Klopp sprechen sollte. Und ich habe alle Stimmen sprechen sollen irgendwie in dem Spot und die sollten dann am Ende halt verzerrt werden und tatsächlich auch der Jürgen Klopp-Part sollte dann auch mit meiner Stimme als Jürgen Klopp-Part moduliert werden.
Wie lange ist das her? Nur, dass wir irgendwie einschätzen können.
3-4 Wochen, nicht so lange her.
Ja.
Und es war aber halt, ich habe von vornherein gesagt, nicht senden, wird nicht gesendet, ist nur als Pitch für die Firma, weil es war eine Agentur, die sich bei der Firma, die dann die Werbung machen will, bewerben wollte. Wollen Sie nicht, dass wir Ihre Werbung schalten? So kann das dann klingen. Und das war dann halt irgendwie auf Storyboard gesprochen. Ja. So.
Ich hatte tatsächlich auch schon mal Jürgen Klopp. Also sollte ich irgendwie dubeln, also so als.
Aber ohne, dass es später moduliert wird und.
Nee. Da ging es eben darum, dass es wieder mal eben für die Marktforschung.
Marktforschung, guck mal.
Ja.
Langsam kommen wir an der. Sehr fokussiert.
Marktforschung, ja. Und, einfach so ein bisschen dubbeln halt. Also wie nicht synchron, weil es gab keinen O-Ton, sondern es gab nur Aufnahmen von ihm und dann so andere Sachen.
Und dann so aus dem Off, wenn
du mit genau.
Hast du ein bisschen studiert dann, Jürgen Klopp, oder hast du einfach drauf gemacht?
Na, wie das so ist. Also, du wirst dafür gebucht und
ach, übrigens.
Genau. So, ja, okay. Auf dem letzten Meter, da kommst du ja vorher nicht drauf.
Ja, klar.
Also, ja, ich zumindest nicht. Vielleicht gibt's da
Erfahrung. Kannst du Stimmen imitieren sonst? Hast du das jemals machen müssen oder gemacht?
Also, das hatte was mit so Lebensphasen zu tun. Ich konnte zwischen 16 und 19 konnte ich mal Willy Brandt ganz gut, weil ich ihn tatsächlich noch in echt erlebt habe. Und, einfach die Stimme und überhaupt. Außerdem war ich, sagen wir mal, waren wir politisch auf einer Wellenlänge.
Dann ist man da so direkt stimmlich.
Ja, dann macht man sich da so einen Spaß draus. Aber ungefähr die gleiche Kategorie war dann am Theater, konnte ich dann tatsächlich irgendwann auch, was allerdings keine besondere Qualität war, weil das konnte ziemlich jeder, Peimann imitieren. Falls der Name irgendwo
noch... Nein, da muss ich, das ist ein Fragezeichen über meinem Kopf.
Peimann, das darf man nicht, kann man sich kaum vorstellen. Der Theatermacher ich will mal keine Startzeit nennen, aber es waren schon die 60er, als er mit so Uraufführung von Peter Handke, muss ich den auch erklären?
Nein, das kenne ich tatsächlich.
Ja, wieder
von meiner Schauspielschulzeit.
Wieder keinen Nobelpreis gekriegt, aber das wird wohl auch nichts mehr. Das ging los mit Studententheater und dann hat er eine Riesenkarriere gemacht über Stuttgart, Bochum, Wien. Und in Wien sind wir dann connected worden, also er persönlich, mich von der Schauspielschule eingesaugt.
Der Peimann.
Der Peimann.
Der Peimann.
Klaus Peimann. Klaus mit C und Peimann mit Y.
So wie Jacobi mit Y.
Es gab so viel, was dafür gesprochen hat. Und auch, mich hat auch keiner gewarnt. Also keiner hat gesagt, mach das nicht. Es geht doch nicht.
Erzähl uns was, weil ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Und warum ist das schlecht oder gut? Und warum imitiert man ihn?
Erstmal ist es ziemlich leicht. Also es gibt wirklich so Dinge, die fräsen sich so in dein Hirn. Das ist dann so, ich weiß auch nicht, wie das geht. Mach mal, aber so nicht. Oder so. Also das geht dann also wirklich
ein bisschen
so,
wie reicht
ja,
gar nicht.
Ja, geht schon so irgendwie rein. Und dann hat er so eine Ungeduld und dann redet er mal ganz schnell und weiß ja nicht, was er sagen soll, dann sage ich da trotzdem irgendwas. Und dann erzählt er Witze, die dir irgendwie die Schuhe ausziehen. Also das ist so...
Aber ist das eher so ein theaterinternes Ding oder ist das auch so ein deutschlandweites Ding, wie ich gerade sagte, mit dem Reich-Ranitzky, das ihn jeder kennt? Nee,
also weil natürlich die Reichweite von Reich-Ranitzky hat er nicht übers Theater.
Okay, das deswegen ist mein Fragezeichen gar nicht
bei. Du bist am Theater und denkst, Mann, das ist doch völlig klar, wer das ist. Kennst du natürlich auch diese Handvoll. Wobei ich jetzt schon wieder sagen muss, mir würden jetzt aus dem Stegreif auch gar nicht mehr 10 Namen einfallen von Theaterschauspielern, also wirklich Theaterschauspielern, die du nicht alle naselang auch auf dem Bildschirm siehst.
Verstehe.
Die berühmt sind. Also weil du wirst ja nicht berühmt, du wirst höchstens eine Lokalgröße oder so.
Oder in der Szene, ne?
Genau. Nun hat Peimann schon für mich immer noch so einen Ruf. Aha. Ganz viel Echo auch, also so. Und als der mich mit 24 dann quasi an die Burg holen wollte.
Also rekrutiert
das ist ja wirklich,
hat,
das, als Ritter. Auch trotz der Skandale, die da jetzt in der letzten Zeit so alle eingeschlagen haben ums Burgtheater rum. Muss man da auch noch was zu sagen?
Müssen wir nicht, wenn du möchtest, gerne. Da war ich auch schon mal drin, aber Skandale lassen wir lieber hier
raus. Nee, die lassen wir raus. Lassen wir raus. Könnte ich, aber lasse ich jetzt. Das war schon verrückt. Also ich war im dritten Jahr Schauspielschule und habe freiwillig, weil ich auch mit meiner Zeit nichts anderes anzufangen wusste, in den Semesterferien noch ein Zwei-Personen-Stück gemacht mit einer Kollegin.
Wo warst du denn auf der Schauspielschule?
In Stuttgart. Mhm. Als alle darauf gewartet haben, dass die Ergebnisse ausgegeben werden, also wir mussten da richtig vor Ort sitzen und warten, da gibt's ja unterschiedliche Methoden.
Hast du hier und da dich beworben oder nur konkret in Stuttgart, weil du daher kommst? Nein.
Nee, ich komme gar nicht. Also
da, ich komme gar nicht.
Ich komme gar nicht. Ich komme weg auch hier, von hier so eher, also von Niederrhein.
Ah ja.
Wo fange ich an? Ich war 16, Schauspieler werden und keine Diskussion. Mhm. Das war irgendwie von einem Tag auf den anderen gesetzt.
Cool.
Und naja, die Schwierigkeit war, es hat dann auch geklappt. Es ging einfach auch dann nur noch in die Richtung für mich. Und die erste Entscheidung war dann am Rheinischen Landestheater in Neuss, denen so lange irgendwie auf die Nerven zu gehen, bis die mich da irgendwie was machen lassen.
Mit Klingelmäuschen.
Ja, Klingel. Einfach mal tagsüber dahin und dachte, was ist hier eigentlich, was machen sie eigentlich tagsüber? Und durfte dann tatsächlich, oh Mann, jetzt muss ich echt ein bisschen gucken, dass ich,
keine Skandale, ist, Boris, keine.
Nein, eher ein bisschen nicht zu ernsthaft werden, nicht zu traurig werden, weil ich durch einen Zufall mehr oder weniger Du musst mir sagen, wenn wir zu viel durcheinander quatschen hier.
Das ist die Essenz dieses Podcasts. Okay. Einen Gedanken nicht zu Ende aussprechen, sich gegenseitig unterbrechen und ein neues Thema anfangen.
Ja, perfekt. Ja. Fußpflege. Ja, nochmal zurück. Nee, tatsächlich habe ich, und zwar in dem Moment, wo ich meine Film- und Fernsehkarriere aufgegeben habe, nachdem ich keine gemacht habe.
Ja, ich verstehe schon, okay. Aha.
Nein, ich habe tatsächlich nach dem Theater gedacht, so, was macht man, wenn man jetzt vom Theater irgendwie nach 25 Jahren weggeht mit etwas, also sozusagen mit etwas Nachdruck, dann dachte ich, ja, dann drehe ich doch mal. Ja, war eine scheiß Idee, also war wirklich... naiver, ich glaube, so naiv war ich nicht mal, als ich angefangen habe, Theater zu spielen.
Weil keiner dich wollte oder weil es keinen Spaß gemacht hat?
Vor allem, weil du triffst dann auf Leute, die sagen, ja, natürlich, mach dir keine Sorgen, die sehen dich irgendwie als Typ. Und also auch Agentur, ich hatte im Handumdrehen eine Agentur und die hat mir sofort gesagt, nein, wunderbar, keine Sorgen, das läuft. Ich habe mir sofort, dann mache ich mir mal keine Sorgen mehr.
Was waren denn die Argumente, warum sie dich als Typ oder als
Boris... Also es war tatsächlich so, dass mich zeitweilig auf der Bühne auch Caster und auch manchmal auch Regisseure gesehen haben, die dachten, wow, ja, klar, also wenn du mal Zeit hast, meld dich zum Drehen sozusagen.
Okay, aber mehr nicht, weil du so schön tanzen kannst oder
ach so,
weil du
so... Ach so, nee, ich glaube, hat was mit Präsenz. Wobei ich im Nachhinein dachte, das, was auf der Bühne, was ich auf der Bühne tatsächlich... ich sehe es ja, man sieht es ja nur selten, aber manchmal guckt man sich ja dann so eine Aufzeichnung an. Was da auf der Bühne von mir rüberkam, das hatte schon eine Wucht. Aha. Also selbst wenn ich mich immer für auch ganz sensibel und feinfühlig gehalten habe, wenn du das dann siehst und die Kollegen neben dir sind alle irgendwie mindestens einen Kopf kleiner und irgendwie um die, also ich bin jetzt kein, ich bin jetzt, manchmal, ich kam wirklich, es gab mal so eine Inszenierung, da kam ich so hinten die Gegenschräge hoch, so mit Gegenlicht und die Bühne so metallisch und alles so und boah und so ein krasser Klang.
Und du
auch.
Fühlst dich klein.
Und ich komme da so hinten rauf und bin so ganz, und dann sehe ich das in der Aufzeichnung, sehe aus wie Godzilla, also es ist... Und dann kommt sie dazu und ich denke, um Himmels Willen, ich habe ja jetzt schon Angst um die Frau. Da muss ich gar nichts mehr machen.
Obwohl du dabei warst.
Ja, ja. Und mein Herz flog ihr zu und ich dachte wirklich, naja, das haut sie ja um. Also, ja, passte aber auch zur Figur. Es ist ja auch oft so, dass man, also mir geht's zumindest so, ich habe am Theater Sachen gespielt und hatte eine völlig andere Selbstwahrnehmung. Und durch den Regisseur entstand aber genau die Wirkung, die das dann auch haben sollte. Also das sozusagen der Blick von außen, den habe ich ja als Theaterschauspieler kaum mit einbezogen. Also für mich ging es ja immer nur um die eigene emotionale Anbindung, um meine Sicht auf die Figur, dieses um jeden Preis diese Figur verteidigen.
Und glaubst du, ist das der richtige Weg oder sollte man doch eher als Schauspieler auf dem Theater auch ein bisschen von außen gucken oder überlässt man es dem Regisseur lieber?
Ich glaube, das macht jetzt aus meiner doch sehr kleinen oder geringen aus dem Erfahrungsschatz mit Kamera-Acting, das ist der Riesenunterschied zwischen Kamera und Bühne. Mhm. Also was ich nämlich vor der Kamera gemacht habe, dann um das mal auszuprobieren, boah. Okay. Also wirklich, da müsste man Film...
Boah, Kopfschütteln macht man nicht, boah, wow.
Ja, da müsste man wirklich Film neu erfinden oder irgendwie ein eigenes Genre draus machen.
Ja, man sagt ja immer so, in der Schauspielschule haben wir ja immer gelernt, wenn du spielst auf der Bühne, dann beobachte dich nicht selbst. Weil man hat immer gesehen, die Schauspieler, die sich selber beobachtet, die kamen dann eher so rüber oder die Schauspielerin, die kamen so rüber, ich finde mich richtig geil, ich spiele für mich selbst.
Ja, die gibt's aber auch auf immer noch viel zu sehen und die sind auch nicht unerfolgreich.
Aha.
Also ich finde, und wir haben auch gerade am Anfang manche Schauspieler so Tipps gegeben wie, du musst eine Aktie werden. Also du musst dich unverwechselbar.
Wertpapier werden.
Ja, so ein Marktwert. Guck, also scheiß auf die Rolle, guck auf deinen Marktwert, sieh zu, dass du irgendwie wiedererkennbar wirst, dass die Leute sagen, ach, das ist der, dass du wirklich eine Marke wirst mit einem Wert und dann eben, also dass du dich selber vermarkten kannst wie eine Aktie. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert.
Weil du es auch nicht angenommen hast, richtig?
Nee.
Oder hast du,
nee. Ging gar nicht. Weil ich bin aus einem ganz anderen, kam aus einer ganz anderen Richtung. Also ich wollte wirklich auf die Bühne, um mich mehr oder weniger. Also die meisten gehen ja auf die Bühne, um gesehen zu werden. Ich bin eigentlich auf die Bühne gegangen, um mich ein bisschen zu verstecken.
Hinterrolle.
Hinterrolle in dieser Schutzzone
in der
des
Ensemble.
Legalen Wahnsinns und um nicht so aufzufallen im Draußen so.
Räumen wir mal gerade den Scherbenhaufen unseres Gesprächs kurz auf. Das heißt, du bist mit 16 aus dieser Intention, die du gerade genannt hast, irgendwo auf eine Schauspielschule gegangen. Also du hast versucht hier und da und hast in Stuttgart bist du angenommen worden, warst dann da zack, zack, bumm und bist dann nach Wien rekrutiert, gelockt worden. Ja?
Genau. Also diese angedrohte, traurige Geschichte muss ich, glaube ich, noch erzählen, sonst.
Also schlimmer als ein Skandal ist eigentlich, wenn man was anteasert und es dann doch links liegen lässt. Stimmt,
genau. Aber mit ein bisschen Pause dazwischen. So. Tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem meine Plattform da für Film und Fernsehen alle gecancelt, nachdem ich die auch jetzt über ein Jahr nicht weiter bestückt habe. Und um das seriös abzuschließen, habe ich auch meine sehr liebe Betreuerin von der ZAV Köln, bei der ich dann zwischenzeitlich gelandet bin, weil diese Agentur in Berlin, das hat sich dann einfach verständlicherweise irgendwann auch wieder zerschlagen, auch durch den Umzug dann von Berlin hier ins Rheinland. Und die ZAV Köln, die war wirklich wahnsinnig nett und wir haben auch schöne Gespräche geführt. Es gab auch noch so ein paar Castings, aber jetzt war es für mich irgendwie gut, weil ich dachte, das bringt nichts. Also ich möchte da auch nicht in so einer Form von Karteileiche da weiter existieren und teilweise auch noch Geld dafür zahlen, dass da nichts bei rumkommt. Belastet mich auch irgendwie. Also wie so Minimalismus. Also wenn du zu Hause irgendwie so eine Ecke hast, wo du nicht mehr aufräumst, aber trotzdem denkst, naja, vielleicht irgendwann brauche ich es vielleicht nochmal.
Ja, kenn ich.
Und wollte ich aber jetzt nicht mehr. Und diese liebe Frau hat auch am Rheinischen Landestheater Neuss angefangen. Als wir das gemerkt haben, fragte ich sie, was ist denn eigentlich aus Egmont Elschner geworden, dem damaligen Intendanten dieses Theaters.
Dem du immer schön auf die Klingel gestiegen bist.
Genau, und der dann wirklich einer der wichtigsten Menschen war auf dem Weg, der dann eben auch gesagt hat, geh auf eine Schauspielschule. Ich wäre ja am liebsten da geblieben. Und ich fand auch da Kollegen, die da waren für mich schon, das waren für mich Stars, weil du gesagt hast, wer ist denn jetzt so, also man kennt ja sowieso immer nur das, was man sieht. Ich war fertig, ich war glücklich da. Ich habe angefangen mit Bühne fegen, dann durfte ich mal eine Hospitanz machen, in der Regie, auch mal Requisite gemacht, dann kamen so kleine Rollen dazu, also noch fast mehr Statisterie, aber es ist ja an so einem Haus machen ja sowieso ganz viele, ganz viel. Dann gab es eine Regieassistenz und am Ende war ich nach, und das ging ja wirklich, das war eine steile Karriere, nach anderthalb Jahren oder so, endete das Ganze mit einer Co-Regie für die Eröffnung eines Kulturzentrums in irgendeinem ehemaligen Fabrikgebäude. Frag mich nicht, wie das war. Ich weiß nur, ich saß auf dem Dach und habe einen riesigen Papierdrachen abgefackelt und war irgendwie happy und wow.
Wow, so. Da hast du den Besen ja noch in der Hand.
Hinterher musste ich ja, das war wirklich so der Einstieg. Und da gab es eben diesen großartigen Intendanten. Und natürlich mit dem Moment, in dem Moment, wo ich dann da weg bin, war ich auch weg und kam da nie wieder hin. Und jetzt dachte ich, frage ich doch mal, was aus dem geworden ist. Ja, und dann stellte sich halt raus, dass er schon bereits verstorben ist. Und das war dann so ein, ja, dieses Gefühl, Mensch, man sollte, wenn man an Menschen denkt, vielleicht auch mal den Hörer in die Hand nehmen. Ja. Oder sagt man das heute noch, Hörer in die Hand? Oder also sich mal melden. Also, weil für mich hat das dann auch teilweise was so mit, fast schon mit Scham zu tun gehabt, dass ich nach diesen Abschnitten, klar, also so ein Wechsel dann von Neuss nach Stuttgart mit 19 oder 20 gerade, da ist man dann auch, also ich bin dann auch so aufgeregt gewesen, so durcheinander auch, und diese Neuorientierung hat mich so viel.
Du bist ja gerade in der größten Entwicicklungsphase deines Lebens und hast ja kaum Zeit für selbst mal Mama anzurufen.
Denke ich ja heute noch. Nein, das sind tatsächlich diese Wechsel, die gab es natürlich, dann Stuttgart-Wien war genauso einer, Wien-Berlin. Und jedes Mal habe ich, weil ich einfach die ersten Wochen und Monate gebraucht habe, um mich neu zu orientieren und auch irgendwie diese Unsicherheit erstmal wieder loszuwerden, diese Kontakte schleifen lassen und danach mit dem Gefühl, Mensch, das hast du dich so lange nicht gemeldet.
Jetzt ist es auch peinlich.
Ja, jetzt müsstest du ja irgendwie erstmal erklären, was jetzt eigentlich los war und so. Und das war einfach verrückt, weil ich in dem Kontext nicht damit gerechnet habe, dass wir plötzlich auf so einen gemeinsamen Nenner kommen und auch beide in so ein Gefühl reinplumpsen dann.
Jetzt bist du aber glücklich mit dem Schritt, den du da gegangen bist, dass du das komplett niedergelegt hast. Ja,
naja, es ist, wie du schon sagst, immer dieses, ich habe sehr lange mit diesem Plan A gelebt, von dem ich auch wirklich dachte, das ist es. Theater, also Schauspiel, um ans Theater zu kommen. Also Film, Fernsehen, das war nie meine Welt. Deswegen auch nicht weiter verwunderlich, dass das jetzt auch nicht dann plötzlich klappt, wenn man gerade mal nichts anderes zu tun hat. Diese ganze Theaterzeit war so fast, also zu reibungslos. Sag mal, normalerweise fängst du irgendwo klein an und lebst mit Jahresverträgen und nach 2 Jahren wechselst du das Haus oder du gehst mit irgendjemandem. Genau. Mhm. Oder du hast halt mal so einen Intendantenwechsel, wo dich der dann mitnimmt oder so. Also da ist ja eigentlich ganz viel und dann kommst du vielleicht mal irgendwo hin, wo du sagst, da bleibe ich jetzt. Bei mir war es eben so, ich stand da völlig verunsichert in diesem dritten Studienjahr mit meiner kleinen Studioproduktion da Und hab mich da reingeschmissen, hab auch einen Typ, also viel älter als ich, hab glaube ich einen 40-Jährigen gespielt da, musste mir noch Koteletten ankleben, weil da war echt, damit das so ein bisschen optisch auch rüberkommt. Und hab mich da reingeschmissen und war aber gleichzeitig in so aufgewühlt, also auch während dieser Proben, die, sage ich mal, aus heutiger Sicht, konnte ja nichts passieren. Für mich war das so existenziell, diese Rolle da zu entwickeln. Und dann haben sie mir das auch nicht verraten. Es war, glaube ich, Generalprobe oder zweite Hauptprobe, auf jeden Fall ziemlich gegen Ende. Wir haben schon einen kompletten Durchlauf gespielt. Und es hieß nur, heute kommt jemand und guckt sich das mal an. War mir doch egal. Also das, pff, ja klar, ich meine, dafür machst du es ja, dass da jemand kommt und sich das anguckt. Und das ging tatsächlich so los, dass ich auch aus heutiger Sicht total affektiert die erste Zeit mit dem Rücken zum Publikum auf so einer Bank saß und vor mich philosophiert. Und dann kam so der Moment, drehe ich mich um und sah den meisten jetzt wahrscheinlich völlig unbekannten Klaus Peimann da sitzen. Und dann sitzt der in meiner Hauptprobe und guckt dazu. Und ich habe schön zu Ende gespielt. Vielleicht ein bisschen leiser als sonst und öfter mal geschluckt, aber dann war ich fertig und dann wurde mir so gesagt, ja, also die waren tatsächlich mit einem Gastspiel von Wien irgendwo in Sindelfingen, haben die da Macbeth gespielt. Also das wiederum mit Gerd Voss und, also ich sag jetzt hier Namen, kein Mensch. Was
soll der? Nee, aber weißt du, das ist auch nicht so schlimm, wenn die Namen keiner kennt, aber ich sehe dein Gesicht und die Leute hören ja deine Stimme, mit welcher Begeisterung du tatsächlich ganz ehrlich davon schwelgst.
Ja. Und es ging tatsächlich darum, da ging es schon darum, die suchen für eine Produktion am Burgtheater. Aha, ja. Ziemlich kurz danach saß dann der Regisseur dieser Produktion bei mir drin. Und der führte dann hinterher mit mir ein Gespräch, das ihm wahrscheinlich auch noch lange in Erinnerung geblieben ist, weil ich noch viel verwirrter war als jetzt. Und ihm auch, also keine Ahnung, alles, was ich so von Theater...
Kennen Sie Fußpflege?
Ja, wir hätten auch über Fußpflege reden können. Das hätte ihm wahrscheinlich denselben Gesichtsausdruck entlockt. Naja, ich habe ihm, glaube ich, sofort alles erzählt, was ich von Theater und meine, die ganze spirituelle Sicht darauf und wie das so ist. Und ja, irgendwann hat er mir dann mal im Verlauf der Proben gesagt, also wieder, weil es ging tatsächlich um eine Hauptrolle dann bei ihm, die ich dann eben auch bekommen habe. Irgendwann beruhigte er mich aber dann auch mal und sagte, pass mal, solche Visionen habe ich nicht. Und dann habe ich begriffen, okay.
Wir machen auch nur ein Theaterstück.
Er schätzt diesen Austausch nicht so sehr.
Das meintest du also eher damit, dass das mit dem Theater immer sehr, es ging eigentlich nur steil nach oben, ne? Es gab kaum Hügel und du hast sehr früh schon eines deiner Idole, hat dich engagiert und angelotst und trotzdem hast du dann im Laufe der Jahre gesagt, jetzt ist es gut und jetzt findest du dich eher vor dem Mikrofon wieder, oder was?
Schön wäre es gewesen, wenn ich das, aber andererseits auch nicht. Nee, es ist tatsächlich so gewesen, die ersten Jahre dann in Wien, erstmal kommt man da an und ist für eine große Rolle engagiert und denkt, wow, die wollen dich. Dann kommst du da an und das Burgtheater ist nun wirklich auch, damals zumindest war es auch eins, glaube ich, mit das größte Ensemble, weltweit wahrscheinlich, also wirklich hoch, im dreistelligen Bereich. Und dann triffst du da 12 junge Männer, die dich erstmal so angucken, was willst du denn hier? Wieso du und nicht ich? Mhm. Also eine interne Konkurrenz und dazu kam ja auch noch, Österreich war Anfang der 90er auch noch ein bisschen so ein anderes Pflaster als heute. Also ich kam da an, auch mit dem großen Denkfehler, ja, ist ja irgendwie, man spricht ja die gleiche Sprache, schon mal der erste Riesenfehler. Deutschen sind halt die Piefke und das ist so ein Begriff, der hat mich, den fand ich schon verletzend, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Das ist so ein, ich finde das so ein Piefke, ist sowas. Und ich fühlte mich da so missverstanden und es war so schwierig, aber das passierte mir dann am Anfang wirklich laufend, weil man so blöde Sachen sagt, weil du gehst halt einkaufen und dann sagen sie an der Kasse, wollen Sie Sacker? Und ich verstehe es nicht. Oder umgekehrt, ich frage, kann ich bitte eine Tüte haben? Und da dreht sich der ganze Laden nach dir um, weil irgendwie so, das war damals tatsächlich so. Später ging es dann aber auch deutlich besser. Nur diese Zeit da in Wien, wie gesagt, eine der großen Verwirrungen, wo bin ich hier überhaupt? Also die einzige Entscheidung, die ich dann wirklich getroffen habe, war nach 7 Jahren, bleibe ich jetzt mit dem neuen Intendanten in Wien oder gehe ich mit dem alten Intendanten nach Berlin? Und damals sprach er wirklich alles für Berlin und das habe ich dann eben auch gemacht. Und jetzt mal zu dem Punkt, wieso bin ich jetzt hier und nicht auf irgendeiner Bühne, war tatsächlich, nachdem diese Zeit, nochmal 18 Jahre Berliner Ensemble, als die zu Ende ging, da war klar, dass besagter Klaus Peimann als Intendant tatsächlich jetzt von diesem Karussell mal absteigt. Also er wird sich nicht, also er wird schon noch irgendwo weitermachen, aber er hat eben kein Haus mehr, an das er Leute mitnimmt und wo er irgendwie Er wird quasi auch, geht auch in die Selbstständigkeit.
Und hat dann deine Zeit in Berlin dich vors Mikrofon gekickt und dir den Weg gezeigt in die Tonstudios rein quasi? Von der Bühne ja, in die Tonstudios?
Ja, in dem Sinne, dass meine Zeit da so abrupt endete. Also ich habe in meiner letzten Spielzeit, glaube ich, noch 4 Premieren gehabt, 200 Vorstellungen und noch eine Auszeichnung bekommen für den Mitarbeiter des Jahres, so irgendwas als Vielspieler da. Letzte Vorstellung vorbei und ich hatte nichts. Ich hatte keinen Folgejob. Mhm. Und das Sprechen kam tatsächlich, es gab ziemlich bald danach eine Anfrage eines Hörspielregisseurs, dem Martin Zilka. Der war richtig froh, dass ich Zeit hatte und wir haben ein richtig fettes Hörspiel zusammen gemacht. Und eine Kollegin von mir hatte kurz davor eine Sprecheragentur gefunden und hat das gepostet und ich habe das gesehen und hat mich gefreut. Und dann habe ich geguckt, wer ist denn das? Und dann fand ich ihn so sympathisch und der war aus Köln. Und dann habe ich dem einfach vorher gesagt, ich komme nach Köln für ein Hörspiel, darf ich mal vorbeikommen, lass uns mal kennenlernen. Ja, und so bin ich dann bei Wordpacker gelandet, beim Philipp Specht. Das war einfach so Match und das war so der eine Schritt in die Richtung und mit zeitlichem Abstand dann doch synchron kam auf, oh, das war, ich weiß nicht, das erzählen wahrscheinlich viele, die erste Synchronerfahrung.
Ja, die war immer, die ist bei allen ganz furchtbar.
Furchtbar.
Aber ich höre mir gerne die Storys immer gerne an, weil es ist immer unterschiedlich. Manche Leute können nicht mal ihren Namen sagen, andere Leute verzweifeln, weil sie den Text nicht auswendig lernen können. Viele wissen gar nicht, was es überhaupt heißt, auf die 4 zu sprechen.
Ja, nö, bei mir kommt so ziemlich alles zusammen.
Okay, ne? Du hast das Ganze.
Ich wollte mir einfach mal, ich wollte mir das mal angucken. Und eine Kollegin vom Theater kannte die Susanna Bonasiewicz privat auch irgendwie. Also die waren jedenfalls so, dass ich über sie die Nummer bekommen habe und mich an sie wenden konnte. Also, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Nummer im Synchrongeschäft. Mhm. Und auch Stimme, was ist sie? Ich glaube, immer noch Bibi Blocksberg oder so. Kann das sein? Und auf jeden Fall Prinzessin Leia aus Star Wars. Wow. Also, wenn ich das... Oh. Ja. Also, ich habe sie tatsächlich angerufen, ich mich bei ihr gemeldet und sie hat mich quasi für eine Geschichte für einen Maigret, Inspektor, oder wie heißt der, Kommissar Maigret, gespielt von Rowan Atkinson.
Aber in Berlin?
Ja, das war noch in Berlin. Und da stand ich erstmal mit Menge Masse Profis und habe mich da schon ganz blöd gefühlt, aber habe so mitgemacht, also so ein bisschen einfach angepasst.
Das war dein Workshop in dem Moment?
Ja, genau. Und und dann sollte ich aber noch bleiben für eine gar nicht mal so kleine Rolle in dieser Folge. Und ich habe echt... Ich habe mich noch selten so schlecht gefühlt wie da. Also tatsächlich, also mit dem, das Timing hat nicht gestimmt. Irgendwann das Spielen hatte ich dann raus, aber dass das dann von da kommt, mich hat im ersten Moment total irritiert, dass der Ton ausgeht, dass man nur noch dieses Bild sieht. Ich habe, glaube ich, ein paar Mal wirklich nur auf dieses Bild geguckt. Was macht
technischer Fehler? Warum höre ich nicht?
Ja, klar. Also wirklich von null so rein.
Aber weißt du, was ich glaube? Das ist wirklich fast eher so ein Problem, wenn man schon lange gespielt hat auf Bühnen. Ich bin ja gar nicht, ich habe ja nie Schauspieler gemacht auf Bühne oder im Fernsehen. Ich habe ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich war auch auf der Schauspielschule, aber bin ja dann später als Kameramann und Filmemacher an das Sprechen wieder rangekommen und bin dann ins Synchronstudio gekommen. Da wusste ich schon, okay, das ist ein Mikrofon und irgendwie so ein bisschen halb was synchronisiert oder auf Bild gesprochen hatte ich dann auch schon im eigenen Studio. Es war mehr, dass ich erschlagen war von der Menge des Multitaskings, was man in dem Moment machen muss.
Genau, welche
Text auswendig lernen, das und das und das und das und das und das. Ja. Aber ich war jetzt gar nicht so sehr erschlagen davon, dass ich dachte, oh Gott, ich konnte doch eigentlich so gut auf dem Parkett einen Saal von 300 Leuten bespielen. Warum schaffe ich es nicht, hier einen kleinen Fernseher zu bespielen? Ja. Ich glaube, das ist wirklich eher so eine Sache, wenn man dann schon sich so sicher fühlt in einem dieser Elemente, dem Spielen.
Ich habe es ja auch tatsächlich überhaupt nicht geübt oder so, kann man ja vielleicht auch gar nicht. Die Nervosität, die dann so aufsteigt, gerade durch diesen, wenn das so runterzählt. Ach so, ist ja nicht bei allen so, aber da wurde mir auch noch ganz freundlich gesagt, wenn du den O-Ton nochmal hören willst, dann musst du einfach nur diesen Knopf da drücken. Ich habe den nicht einmal gedrückt, ich habe ihn nicht gedrückt. Ja, aber das irgendwann hat es dann auch geklappt.
Es hat dich also nicht abgeschreckt, sondern du hast dann gedacht, das macht schon Spaß, ich will mehr.
Bin schon da rausgegangen und war mir nicht sicher, ob das so das Richtige für mich ist. Ging dann auch erstmal gar nicht weiter. Also ich dachte auch, ich habe jetzt das einmal gemacht. Doku hat mich dann erstmal gerettet. Also da fühlte ich mich wohler. Also auf schön, immer schön nur gucken, wie lang dass es so ungefähr drauf passt, okay. aber nicht. Das Synchron ging dann erstmal gar nicht weiter. Es hat sich aber tatsächlich für mich mehr oder weniger unabsichtlich weiterentwickelt. Also ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das tatsächlich das Segment wird, in dem ich dann hauptsächlich tätig bin.
Wann war das denn deine erste Synchronrolle? Das ist ja gar nicht so lange her,
wie du eben gesagt hast. Das war eben 2018 erst, glaube ich. Und dann hat es doch wieder eine ganze Weile gedauert. Jemand, also dem ich auch echt viel zu verdanken habe, weil er eben das nochmal so angeschoben hat oder auch mir so das Vertrauen geschenkt hat, war dann der Bernd Lutzer von Logosynchron. Der hat einen ganz tollen französischen Film, der jetzt immer noch auf Arte immer wieder so schön in der Mediathek läuft und manchmal auch wiederholt wird, 3 Tage und ein Leben. Das war toll. Also die Arbeit an diesem Film und, wer hat Regie gemacht? Heiko Obermöller.
Ach ja, guck mal.
Ah, so, der wiederum.
Sehr dankbare Menschen.
Ja, also ich verdanke ihm viel und er ist einfach auch, ja, einfach ein Knüller-Typ. Ich weiß bis heute nicht, das wäre jetzt mal echt meine Frage an dich, wie schiebt man sich selber so an? Also wie macht man ein bisschen mehr Werbung für sich oder wie kriegt man so Füße in Türen?
Motivationsschub oder meinst du wirklich
akquisemäßig? Nee, also wirklich akquisemäßig, weil es war dann tatsächlich so, ich habe dann auf dem empfohlenen Weg oder was sich die Studios ja auch wünschen, rufen sie nicht an, wir rufen sie an, hier irgendwie unsere Fans, hier können sie ihre Proben reinlegen und dann vergessen wir sie. Das ist völlig klar, also die müssen ja besetzen und die haben, wenn sie Leute haben, die sie darauf packen können, dann machen sie das und das ist ja völlig klar, die sind ja haben ja auch ein bisschen mehr zu tun, als sich jetzt diese ganzen Proben anzuhören. Aber es war dann tatsächlich so, dass erst der Heiko mal fragen musste, kennt ihr eigentlich den Boris Jacobi? Nö. Und dann bekam ich einen Anruf von dem Studio, bei dem ich mich ein halbes Jahr vorher auf diese normale Art beworben habe. Und dann hieß es plötzlich, ja, wir sind da auf Sie aufmerksam geworden. Aber eben danke, Heiko, nicht. Also das
ist manchmal die Farce, ne? Du schickst da was hin und du willst dann, fragst du vielleicht nochmal nach, aber du willst auch nicht nerven.
Genau, ich will sowieso nie nerven.
Nach einer gewissen Zeit weiß man ja auch, es nützt leider echt nichts. Du musst einfach auf eine Chance warten oder halt eben, und das ist für mich als kölsche Jung nicht so verkehrt, wenn du jemanden triffst, nett, freundlich sein, irgendwie eine gute Impression machen, irgendwie, dass du im Gedächtnis bleibst, irgendwie, jetzt nicht, weil du irgendwie der Kasper bist oder weil du direkt mit Pralinen kommst oder so, aber du hast natürlich eine sehr individuelle, einzigartige Stimme, wie ich finde, die nicht jeder besetzen kann. Das ist natürlich schon mal ein guter Bonus. Und ich weiß, dass viele AufnahmeleiterInnen, wenn sie dann irgendwas besetzen, die sitzen ja wirklich einfach nur an ihrem Schreibtisch und hören mit kleinen Kopfhörern, während Leute rein und rausgehen, den Film und haben dann im Kopf schon, ich glaube, da könnte der Boris gut drauf passen. Schreibe ich mir auf, Rolle so und so, Boris. Ah ja, okay, hier könnte der Michael gut drauf passen. Und das geht natürlich nur, wenn sie wissen, wie klingt denn der Boris.
Genau.
Und das geht natürlich nur, wenn du schon mal öfter da gewesen bist und wenn du schon mal was gesprochen hast. Also es ist halt einfach so ein, das ist dieses typische, wir wollen jemanden total jungen, wir wollen einen 18-Jährigen haben, der aber schon 30 Jahre Erfahrung hat. So, ne? Das,
Bei mir ist irgendwie, hier kriegen sie einen 50-Jährigen mit 5 Jahren Erfahrung. Ja, aber es ist eine Nische, wie du sagst.
Ja, genau. Es ist dann irgendwie, so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden. Ich hatte mein erstes Synchronprojekt, das ich geleitet habe für den Film Spree. Es wird sich genannt ein Horror-Krimi-Film oder so. Es ist kein richtiger Horrorfilm. Es ist so ein bisschen.
Überhaupt nicht.
Also es ist schon recht brutal blutig, aber es ist auch sehr sozialkritisch, weil es so ein bisschen die...
Das ist eine große Metapher eigentlich auch auf die moderne Welt.
Genau, richtig. Es nimmt so ein bisschen schon das Social-Media-mäßige auf die Schippe und es ist sehr interessant gefilmt, nur mit GoPros und mit Handykameras. Ja, genau. Toller Film, Spree. Aber ich brauchte halt jemanden für diese eine Rolle des Marios und der hat im Original so eine italienische, ist so ein italienischer, eher jünger klingender Typ, aber ich fand deine brummige Stimme, die so leicht dann auch cholerisch wird in diesem Moment, viel passender dazu und hab dich dann da angerufen und gesagt, kannst du den sprechen? Und du sagst, hast dir das mal angeguckt und sagst, puh, ja, kann ich machen, aber so klinge ich ja gar nicht.
Ja, genau.
Es wird nicht anders. So wie das Original, aber das wollte ich auch gar nicht.
Ne, also genau, den Spaß, den hatte ich dann eben auch.
Und es ist wirklich super geworden am Ende.
Ja, ja.
Und später dann, als ich die Bücher für Wedding Season geschrieben habe, da durfte ich dann auch die Besetzung vorschlagen der Leute und da gab es dann halt eben den Kommissar Donahue heißt er, glaube ich, der alte Schotte, der halt wirklich, du könntest einfach sein deutscher Bruder sein von der Stimmlage her. Ja, ne?
Das passte dann
wie die Faust aufs Auge.
Genau, der Schotte und jetzt mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es eben doch diese konkreten Anfragen dann gibt und Besetzungen. Ich komme gerade drauf, weil schottische Kommissare, also meine größte Verbindung zu einer Rolle, die ich jetzt gesprochen habe, ist tatsächlich auch ein schottischer Kommissar.
Ja.
Naja, in dieser Irvin Welsh's Crime. Das ist eine also britische, schottische Produktion mit dem Doug Ray Scott, Der,
war das eine Filmproduktion?
Das ist eine Serie. Also es ja. gibt jetzt
mittlerweile. Also es ist kein Hörspiel, meinst
du? Nee, es gibt jetzt da zwei Staffeln. Leider muss man jetzt sagen, weil auch das ist ja oft so, man kriegt die Sachen ja teilweise gar nicht mehr zu sehen. Also diese Irvin Welsh's Crime gibt's zwar mittlerweile auch auf DVD, läuft aber bei Magenta TV.
Ja, das ist das schade, ne?
Ich habe einmal war ein tolles Gespräch und eben auch so, was machen Sie gerade? Wir haben es da schon geduldet, also was machst du? Und habe ich eben davon erzählt. Und dann frage ich so, ach ja, hast du Magenta TV? Und dann hat sich daraus, nein, ich arbeite bei Vodafone.
Ja, das ist echt schade, weil dann kommt eine Serie, da hast du lange Monate dran gearbeitet und dann läuft die auf Paramount oder so. Und dann denkst du, boah, ich habe schon Netflix und Amazon Prime, Disney teile ich mir mit jemandem, ich hole mir jetzt nicht noch Paramount, um da mal reinzugucken. Ja. Und da kriegst du nur einen Trailer an. Ist dann immer sehr, sehr schade natürlich.
Ja, weil das ist wirklich tatsächlich eine fantastische Serie. Ich finde die zweite Staffel sogar noch besser als die erste. Wenn man die im Original hört, also die hauen richtig das Schottisch da raus. Das, aber du denkst wirklich, wie willst du das? Weil du machst ja dann auf Deutsch natürlich auch keine Dialekte da draus oder so. Dann musst du natürlich den Charakter so bewahren. Und das hat, und der redet durch, also der Quatsch und hat ein Drogenproblem und dreht völlig ab. Und in der ersten Staffel waren die letzten zwei Folgen fast nur noch unter Tränen. Also ich habe mehr Wasser mir die Nase hochgezogen als getrunken. diese Herausforderung dann auch, sich voll auf die Rolle einzulassen und trotzdem eben noch. Es muss ja immer noch passen. Ja. Du musst rechtzeitig fertig werden, die Nase muss stimmen und alles ist. Also da habe ich dann schauspielerisch auch die größeren Herausforderungen, finde ich, für mich zumindest erlebt, als auf einer Bühne. Da probst du ja monatelang, damit es dann halbwegs reproduzierbar ist, was du da selber machst.
Das ist so ein bisschen wie Schauspielern mit Hindernissen, ne? Das Synchron. Ja. Aber das habe ich auch schon bei dem Donahue gemerkt, bei dem in Wedding Season, dem Kommissar, dass du das eben beherrschst. Und dass das Schottische, weil er ja auch wirklich ein sehr bestimmt, sehr besonderer Charakter ist, dass das trotzdem auch im Deutschen sehr gut adaptiert worden ist durch deine muffig gesprochen, irgendwie so ein bisschen halb genuschelt, was ja alle Schotten irgendwie auch tun. Und das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst.
Ja, das freut mich.
Gab es denn da Rollen oder Momente, wo du sagst, jetzt fühle ich mich noch sicherer, die haben mich noch ein Stück weitergebracht? Absolut. Dadurch, ja?
Also diese erste Staffel da von Irvin Welsh's Crime, da hat auch die Regisseurin hinterher gesagt, danach könnte ich jetzt auch wirklich alles synchronisieren.
Jetzt kannst du das.
Ja, jetzt kannst du. Stimmt auch nicht ganz. Also danach gibt es natürlich immer noch
auch Sachen. Dann machst du mal zwei Wochen was anderes und dann gehst du wieder zum Mikro und denkst, wieder von vorne an.
Aber es stimmt schon, also da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das war auch tatsächlich dann so, dass ich jeden Tag, also das sind dann irgendwie 10 lange Tage für so eine Staffel und da träumt man dann auch noch von.
Ja. Du hast auch teilweise ein bisschen bei dir selber aufgenommen zu Hause. Hat dir das dann geholfen, auch ein bisschen mehr die Technik leichter zu, weil dann war ja nicht mehr der Druck da, ne?
Also das ist natürlich was, ich liebe es echt in einem Studio mit, wenn dann noch so ein netter Cutter oder Cutterin sitzt und die einen einfach manchmal auch nur so zunickt und so und ein Regisseur oder Regisseurin und Tontechnik ist da. Also in so einem Team zu arbeiten ist toll. Ich meine, die Branche verändert sich ja sowieso, mehr oder weniger dieses Gespenst, von dem du vorhin schon gesprochen hast, das ich versuche noch gar nicht so ganz wahrzunehmen. Klar, es gibt auch die Situation, wo man eben ganz alleine da sitzt und was aufnimmt. Und das war für mich tatsächlich, wie du schon sagst, eine Chance, die Technik besser kennenzulernen und auch wirklich zu üben. Und ich glaube, viele machen da vielleicht auch ein bisschen, versuchen da möglichst schnell dann zu sein und das irgendwie sich,
schnell wegzuballern,
die Sache leicht zu machen. Ich glaube, ich sitze da teilweise länger, als wenn ich in einem Studio wäre, mit allem drum und dran, weil ich es dann tatsächlich auch gut machen will. Aber ich weiß schon, das ist ein strittiger Punkt.
Klar, natürlich, wenn du denkst, du gehst ins Studio und du hast da Cutter, Regisseur, Tonmann und so sitzen und oder du machst es bei dir zu Hause alleine, es ist auch eine Synchronproduktion, ist natürlich schon irgendwie kann man das auch als Arschloch-Move der Branche gegenüber sehen, aber ich finde
habe ich anfangs da nicht begriffen, weil da war ich froh über jede Chance und auch nicht in der Position, Nein zu sagen.
Ich sage aber mal so, als Studio, der jetzt hier auch schon viele Sachen umgesetzt hat, ich bin natürlich irgendwie noch in Anfängen meines Daseinsberechtigung als Synchronstudio, da merkst du halt einfach, dass dir Sachen angeboten werden, wo du einfach sagen musst, friss oder stirb, also nimm das jetzt für das Low Budget und du weißt, du kannst dir keinen Regisseur leisten, du musst das alles selber machen oder du machst halt gar nichts.
Ja.
Und dann denkst du dir, mache ich das jetzt und dafür kann ich lieber dann wenigstens meine Sprecherkollegen engagieren dazu, aber leider habe ich keinen Cutter da sitzen. Ich meine, ja. mache die Rolle irgendwie selber, weil ich es auch kann. Aber
und die wirklich goldenen Zeiten haben wir ja sowieso nicht miterlebt. Ja, also ich hätte, wenn ich früher eingestiegen wäre, also ich war schon auf der Welt zu der Zeit, als Leute sich vorher noch gemeinsam einen Film angeguckt haben, also richtig das gesamte Ensemble sich einen Film angeguckt hat, um den dann nachher zu synchronisieren und dann eben auch noch zu mehreren im Studio waren und wirklich, also das kann man sich ja kaum noch vorstellen, aber es hat ja schon Entwicklungen gegeben in dieser Branche.
Ja.
Und das ist ja nicht der erste Move, der da jetzt passiert in Richtung Effizienz und Vereinfachung und so. Und ich denke mal auch, was wir gerade so beklagt haben, diese vielen Plattformen und es sind halt irrsinnig viele Produktionen und da glaube ich, die kann man gar nicht mehr alle auf diesem Niveau herstellen, weil der deutsche Zuschauer möchte halt gerne eine synchronisierte Fassung davon sehen. Also wenn wir uns angewöhnen würden, alles im O-Ton mit Untertiteln zu gucken, dann
und der Zuschauer möchte gerne auf der Couch sitzen und einfach, wenn die Episode vorbei ist, auf Next Episode klicken und nicht eine Woche lang warten.
Ja, das auch.
Ne, das kannst du bei Zeitdruck. Game of Thrones machen, aber das kannst du halt nicht mehr bei Netflix ballert eine Staffel raus mit 20 Folgen an einem Tag. Und die mussten halt alle auch irgendwie innerhalb von, weiß ich, zwei Monaten produziert werden.
Ich habe allerdings auch schon mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass dann die Abnahme beim Kunden tatsächlich so aussieht, dass der nur noch Tonspuren vergleicht. Also der hört das gar nicht mehr, der guckt nur, ist da was, wenn da was ist, also dann
stimmt's. Und das ist richtig blöd. Ich sag dir, warum das richtig blöd ist. Weil du häufig im Originalen Sachen durch Schnittfehler nicht bedient hast, die wir dann im Deutschen aber bedienen, weil es einfach kacke aussieht, wenn die Synchronisation komplett da ist und du musst es dann aber bedienen, weil du denkst, der macht ja gerade den Mund auf und dann muss ich dann was oder ein machen oder ein Laut oder so und der Kunde sagt dann aber nur, die Tonspur stimmt aber nicht, sie haben da irgendwas, ich schneide das einfach raus und dann schneiden sie es auch raus und dann jetzt habt ihr das schlechter gemacht.
Ist mir auch passiert und ich war so stolz drauf, dass ich das gesehen habe und gesagt, komm, da pack mal was hin und es war super und dann gucke ich's, ist weg.
Ja.
Und ich denke, das sieht jetzt aus, als hätte ich einen Fehler gemacht. Aber dann gucke ich extra auch nochmal den O-Ton und sage, ach so, da ist nichts.
Na gut. Schade. Mein Lieblingstake von dir bei Wedding Season war, und das hat auch eine kleine Geschichte, da sprichst du den Donahue, der den Stefan, also die Rolle, die ich spreche, verhört im Verhörraum, Verhörsaal. Und du wirfst ihm, glaube ich, irgendwie vor, total bekifft gewesen zu sein oder so. Und du lässt so eine Tirade ab von wegen im Englischen sagt er irgendwie, you were high as a kite, you were totally up yours, bla bla bla. Und bei mir im Haus haben wir Studenten wohnen und ich habe gesagt, Leute, ich brauche jetzt mehrere verrückte Wege und Arten auszudrücken, wie jemand stoned ist. Mhm. Und dann haben die mir die lustigsten Sachen gegeben und wir haben natürlich auch ein paar erfunden und am Ende, ich weiß nicht mehr, welche Folge es ist, aber guckt euch einfach die Staffel Wedding Season an und achtet darauf, es gibt, du sagst irgendwie, du warst total zugedübelt, du warst so, bist so hochgeflogen wie ein goldenes Zeppelin, irgendwie sowas.
Ich weiß nicht, lustig. Ich glaube, ich habe sogar selber noch was erfunden. Ja,
das war sehr, 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 sehr schön. Sehr schön. Lieber Boris, erzähl mir doch noch kurz, wie das Y in deinen Namen kommt. Ist das einfach, ist das ein komplett deutscher Name?
Sollen wir eine zweite Folge machen? oh Gott. Nein, ich habe jetzt schon das Gefühl, wir müssen irgendwie so Entschlüsselungs-, wir müssen so Anmerkungen, so ein Fußnoten. Gibt's Podcast-Fußnoten?
Es gibt tatsächlich Shownotes, aber die liest, glaube ich, keiner.
Ach so,
Also wir müssten einem hinten, wir können hinten dran noch einen 40-minütigen Glossar aufnehmen. Ja, wo wir noch ein bisschen was erklären.
Nee, das ist tatsächlich mein Großvater väterlicherseits gewesen, wenn ich der Story glauben kann. Also das ist natürlich auch viel, was anderes als Hörensagen existiert da nicht. Aber da ist wohl tatsächlich mal so eine Namensänderung passiert, aus politischen Gründen sozusagen, um das Hebräische da etwas einzudampfen. Wenn, also ich kenne so eine Geschichte durch meinen Vater, das hat sich aber auch durch eine sehr, sag ich mal, lückenhafte Beziehung nie so richtig vertieft. Irgendwas muss da mal gewesen sein. Es hat mich eine Zeit lang auch dann beschäftigt, bis es mir dann irgendwann, bis ich gemerkt habe, es spielt für mich jetzt keine große Rolle mehr. Aber so als Jugendlicher fragt man sich das natürlich auch und vor allem, wenn man dauernd sagen muss, Jacobi mit C und Y. Mein erstes Namensschild im Burgtheater, du hast da nämlich wirklich Garderoben mit Namensschildern, wirklich Messingschilder, wo dein Name draufsteht. Und da stand es natürlich auch falsch, dann kam Jacobi mit K und I. Und es war, glaube ich, ein halbes Jahr später, wollte hier besagter Klaus Peimann mal von mir wissen, wie es mir denn so geht. Und dann saß ich bei ihm im Büro und das Erste, was ich sagte, naja, es ist alles prima. Ich meine, der Name ist auf meinem Schild ist falsch geschrieben. Da ging der an die Decke. Hat jemanden am Telefon zusammengeschissen. Und mir war das so peinlich. Am nächsten Tag war er dann Hatten Sie das dann
mit dem Lötkolben vorbei? Oh,
also
ich stehe da total drauf. Ich finde die Etymologie von Wörtern und von Namen total interessant. Unser Nachbar, der hat an seinem Haus außen an der Fassade drei Wappen. Das Ehrenfelder Wappen, das Kölner Wappen und dann noch so ein anderes Wappen, von dem ich immer fragte, was das denn ist. Und dann sagt er, ja, das ist, ich wollte mal rausfinden, was denn irgendwie unsere Vorfahren vielleicht, wo die herkommen. Und dann hat er in irgendeinem Buch gewälzt und hat dann seinen Familiennamen irgendwo gefunden neben einem Wappen, wo er dann gesagt hat, das nehme ich jetzt einfach so als unser Familienwappen und hat das dann an die Wand gemacht. Und dann habe ich auch mal recherchiert, was dann die Borgards vielleicht früher mal waren.
Bestimmt was mit Burg, oder?
Ja, natürlich Burg. Sind das irgendwie die Burgwarts, ne? Das kommt wahrscheinlich daher eher. Aber es gibt da irgendwie so zwei Richtungen, wo ich mal rausgefunden habe, es gab früher ein Herzogtum in Schwaben, da die waren irgendwie so Borgardinger, die Borgardinger, das war so ihr Adelsgeschlecht. Ich habe kein Wappen gefunden, leider. Und es gibt noch was aus Frankreich, aber da will ich nichts mit zu tun haben. Also ich suche noch, wenn jemand rausfindet von euch ZuhörerInnen, oder malt mir ein schönes Wappen. Malt doch mal der Adelsfamilie Borgard ein schönes Wappen.
Ja.
Dann kann ich mir das an die Häuserfassade
machen. Kopfhörer und gekreuzten Mikrofon.
Ja, genau. Den ziehe ich in den Kampf.
Ja, ja.
Boris, vielen lieben Dank, dass du bei mir zu Gast warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war sehr interessant für Leute zu hören.
Und verwirrend.
Lieber Boris, mach's gut. Danke dir.
Ciao.
Borgard spricht. Eine Produktion von Film & Voice und Michael Borgard. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Informationen unter www.borgard.de/podcast.